Es geht heute um den Psalm 139 und deswegen schauen wir uns jetzt Johannes Evangelium Kapitel 20 an. Die bekannte Geschichte von dem Thomas, der Ungläubige genannt wird. Am Abend jenes Sonntags trafen sich die Jünger hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Und dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Und da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Thomas, der auch Zwilling genannt wird, einer von den 12, war nicht dabei, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Und die anderen erklärten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas erwiderte, erst muss ich die Nägelwunden in seinen Händen sehen und mit meinen Fingern berühren und meine Hand in seine Seite, durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich das überhaupt nicht oder keinesfalls. Und jetzt ist es die Mehrzahl von Nägel. Und es ist aus dem Grund wichtig, weil es Leute gibt, die behaupten, Jesus wäre nicht an einem Kreuz gestorben, sondern an einem Pfahl. Und da wird die Abbildung so gemacht. Ne? Aber hier steht ausdrücklich, auch im Grundtext, Mehrzahl, die Nägel der Hände. Und da wird auch schon mal sehr vieles anderes falsch erzählt in dem Bezug. Aber wenn man die ganze Geschichte von der Bibel genau liest, dann ist es auch so, dass Jesus sein Kreuz getragen hat. Selber. Und wenn man sich jetzt ein bisschen genauer informiert, wie schwer so ein Kreuz ist, dann sieht man, dass die meisten Abbildungen in den Filmen auch vollkommen falsch sind. Weil Jesus hat nicht das ganze Kreuz getragen. Das konnte kein Mensch tragen, so schwer wie das war. Er hat diesen Querbalken getragen und der ist dann mit dem Stamm, der vorher schon an Ort und Stelle war, befestigt worden. Genau, also es war wirklich ein Kreuz. Und das kann man auch sehen, weil dieses Schild, das der Pilatus machen hat lassen, wo drauf steht, wer Jesus wirklich ist, König der Juden, das war über seinem Haupt angebracht. Genau. Das nur so jetzt nebenbei. Aber warum glaubte der Thomas seinen Kollegen nicht? Ja, er hat wahrscheinlich gemeint, dass Jesus irgendwie geistig auferstanden ist. So wie man sich das vielleicht vorstellen konnte. Aber eine leibliche Auferstehung, nachdem jemand 3 Tage tot ist, das konnte er sich nicht vorstellen. Und deswegen sagt er, um wirklich glauben zu können, muss er seine Hände in die Nägel mal legen und muss er auch seine Hand in die Seite legen. Dann sieht er, dass es der gleiche Körper ist, der vor 3 Tagen gestorben ist. Ja, und eine Woche später ist Jesus wieder unter den Jüngern und da war der Thomas auch dabei. Und jetzt erzähle ich das ein bisschen frei. Jetzt kommt Jesus mitten unter sie und dann sagt er, Thomas, komm doch mal her. Was war das für eine Meldung vor einer Woche? Und dann kannst du mal herkommen und deine Hände in meine Seite legen und mit meine Nägelmale berühren. Und die Reaktion von dem Thomas, mein Herr und mein Gott. Und jetzt ist die Frage, warum sagt er Gott? Ja, er hat sich an den Psalm 139 erinnert. Aber das andere ist ja auch noch das, dass Jesus darauf eingegangen ist, was er vor einer Woche gesagt hat. Genau die gleichen Worte, die er den Jüngern gesagt hat, sagte mir Jesus jetzt. Also, was lernen wir daraus? Jesus war gegenwärtig, obwohl keiner ihn gesehen hat. Also die Jünger haben ihn nicht gesehen, der Thomas hat ihn nicht gesehen, aber Jesus hat genau gehört und wahrscheinlich auch gesehen, was der Thomas gesagt hat. Und dann ist er aber nicht böse und sagt also, was erlaubst du dir überhaupt, so eine Frechheit zu äußern? Nee. Jesus in seiner Liebe sagt, komm her und schau. Und das hat auch den Apostel Johannes ziemlich bewegt, weil er konnte sich viel, viel später, als er seinen ersten Brief geschrieben hat, konnte er sich genau an das erinnern. Und deswegen schreibt er da am Anfang gleich als Einstieg, es war von Anfang an da, wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt, das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Jesus ist also wirklich, tatsächlich und leiblich auferstanden. Und Jesus war auch tatsächlich dabei, als die Jünger den Thomas von der Auferstehung berichtet haben. Obwohl es den Jüngern überhaupt nicht bewusst war. Aber zuerst noch eine andere Geschichte, bevor wir auf den Psalm 139 kommen. Und zwar die ganz bekannte Geschichte von dem Esel, den Jesus für den Einzug in Jerusalem gebraucht hat. Das ist im Matthäus-Evangelium, Kapitel 21, 1 bis 5. Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, kurz vor Bethphage am Ölberg, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Geht in das Dorf, sagte er, das ihr dort vor euch seht. Gleich wenn ihr hineingeht, werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie her. Sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet einfach, der Herr braucht sie und wird sie nachher gleich wieder zurückbringen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was der Prophet gesagt hat, war das Sacharja, sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel, und zwar auf dem Fohlen, dem Jungen des Lasttiers. Das ist Sacharja Kapitel 9, Vers 9. Aber was können wir daraus sehen? Jesus weiß, was in dem Dorf da vorne ist, in der Gegenwart. Aber er weiß auch, was in der Zukunft die Leute sagen werden. Und so war es dann auch. Die Jünger sind da hingegangen, haben das Tier losgebunden oder die Tiere und die haben genau das gefragt, was Jesus gesagt hat. Ne? Und die haben auch gleich das zugelassen, obwohl das ja auch komisch war, wenn man sich vorstellt, da kommen fremde Leute und sagen einfach, ja, der Herr braucht es. Da würde man auch sagen, ja, wer ist dieser Herr, nicht? Aber das war ganz klar, weil Jesus das so wollte. Genau. Und dieses Tier, da steht ausdrücklich in der Schrift, dass das noch niemanden geritten hat. Noch nie war ein Mensch drauf gesessen. Und es hatte auch eine ganz wichtige Bedeutung, weil nach dem jüdischen Ritualgesetz dürften Tiere, die für heilige oder göttliche Zwecke bestimmt waren, zuvor nie für eine profane Arbeit genutzt werden. Und es hatte signalisiert, dieses Tier ist für Gott reserviert. Genau. Dann ging es aber weiter. Jesus ist dann durch das Osttor in Jerusalem eingeritten. Er ist halt ganz gewaltig empfangen worden. Und genau. Dann des Osttor war das. Und dann gibt es da eine Prophezeiung von dem Prophet Hesekiel. Und dann kann man dann auch sehen, wer das war. Hesekiel 44, Vers 1 und 2. Dann führte er mich, also der Engel, den Hesekiel, zum äußeren Osttor des Heiligtums zurück. Es war verschlossen. Und Jahwe sagte zu mir, dieses Tor soll verschlossen bleiben. Es darf nie geöffnet werden. Niemand darf hindurchgehen, nachdem, und jetzt kommt was ganz Gewaltiges, nachdem Jahwe, der Gott Israels, auf diesem Weg in den Tempel eingezogen ist. Es muss geschlossen bleiben. Und wenn man jetzt in Jerusalem ist, in der heutigen Zeit, dann gibt es dieses Osttor. Und wenn man das anschaut, dann ist es zugemauert. Das ist im Mittelalter von so einem muslimischen Herrscher, aus Angst, dass Jesus wiederkommt, hat er das zumauern lassen, dass Jesus nicht einziehen könnte. Aber das war diese Prophetie vom Hesekiel, dass das Tor verschlossen bleibt für immer. Und zwar, weil der Gott Israels dahin durchgegangen ist. Und es war auch die gleiche Prophezeiung wie bei Sacharja, der König von Israel, was eigentlich Jahwe ist. Der ist durch dieses Tor eingezogen. Genau. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Thomas. Der sagte, mein Herr und mein Gott. Und dann erinnert er sich wahrscheinlich an Psalm 139, den Vers 4. Noch ehe das Wort auf meine Zunge kommt, hast du es schon gehört, Jahwe. Also bevor der Thomas überhaupt gesagt hat, wenn ich nicht meine Hände und so weiter, nicht? Davor hat Jesus schon gewusst, was er sagen wird und hat auch gehört, was er gesagt hat. Was können wir also aus dieser Geschichte lernen? Alles, was wir sagen, hört der Herr Jesus. Auch das, was ich heute Morgen von mir gebe. Aber auch das, was ich vorher mit der Gabi besprochen habe. Alles hört der Herr Jesus. Ist es jetzt bedrohlich oder ist es tröstend, dieser Gedanke? Jetzt bekommt ihr etwas Außergewöhnliches. Und zwar lese ich euch aus einem Buch ein paar Zeilen vor, also ein halbes Kapitel. Und zwar geht es in dem Kapitel darum, dass Menschen, die noch nicht gläubig sind, diesen Psalm lesen. Also eine Frau, die ist da offen dafür, weil die sagt immer, die Bibel ist das Buch, das zu mir spricht. Und der andere, den macht es Angst. Das ist ein ehemaliger Zeuge Jehovas, der von Glauben und Bibel nichts mehr wissen will in dem Buch. Ne? Und dann gibt es in dem Kapitel gibt's noch einen gewissen Eugen. Das bin also nicht mit meinem zweiten Vornamen, sondern das ist ein Computer, der auf Steuerung geht. Genau. Und da gibt's noch einen Vater, das ist aber einer, der dieses, in dem Reich, was die unten sind, der Herrscher ist. Okay. Eva und Giebel, das sind die beiden, waren nun nach dem Mittagessen bei dem Kapitel angekommen, wenn es wirklich einen Gott, so wie in der Bibel beschrieben ist, gibt, wie würde er dann über Abtreibung denken? Also in dem Buch schreiben der Giebel und die Eva ein anderes Buch, das dann dabei ist. Und da haben sie ein Kapitel, weil sie verschiedene Sichtweisen betrachten. Und das letzte Kapitel, was es hier aufgehoben ist, wie denkt Gott über Abtreibung? Weil sie haben vorher über die Abtreibung, wie denkt ein Arzt drüber, wie denkt ein Kriminalkommissar drüber, Wie denkt eine Frau, die für Abtreibung ist? Wie denkt eine Frau, die abgetrieben hat und Schuldgefühle hat? Also sind 12 verschiedene Sichtweisen. Und die letzte ist, wie denkt Gott über Abtreibung? Also die sind beide erst nicht gläubig. Ja? Am Vormittag waren sie bei Fröhlich in seinem Büro zu Besuch. Sie wollten eigentlich nur nach dem Text von Dr. Pommer fragen, denn sie mussten ihn ja noch nachträglich einbauen. Er schien sich große Mühe zu geben mit der Ausarbeitung, weil er so lange dafür brauchte. Aber er wollte eben nicht die gängigen und bekannten Paragraphen zitieren, die sich jeder auch selber aus dem Internet herunterladen kann, sondern einen ganz speziellen Fall als Beispiel dafür aufzeigen, wie weit dieses Thema doch über das rein juristische hinausgeht. Er hat dazu das Erlanger Baby für sein Kapitel herangezogen. Vielleicht hat er sich da auch ein Beispiel an dem Kapitel von Fröhlich genommen, der auch noch eine relativ unbekannte Erkenntnis aus der Humangenetik dafür genommen hatte. Denn was soll man als Fachmann in einem Kapitel zu Papier bringen, zu einem Thema, zu dem man auch mehrere Bücher schreiben könnte? Fröhlich wirkte an diesem Vormittag besonders gut gelaunt, denn es schien Eva und Walter so, als hätte Fröhlich ein Dauergrinsen im Gesicht. Aber das mit dem Fenster wollte er den beiden nicht erzählen, vielleicht später. Als Giebel und Eva in ihr Büro in der engen Suite zurückkamen, machten sie sich gleich an die Arbeit. Für dieses letzte Kapitel mussten sie nun allerdings in der Bibel recherchieren. Also war Eugen zwar empfangsbereit, bekam aber vorher nur die Anweisung, Bibelstellen anzuzeigen, ohne etwas für das Buch zu schreiben. Für Eva war es kein Problem, die Bibelstellen zu lesen, denn für sie war die Bibel das Buch, das zu mir spricht. Auch bei Giebel war seine ursprüngliche Abneigung einem gewissen Interesse gewichen. Der Psalm 139 war so eine Stelle, die Eva viel zu sagen hatte. Giebel kannte sie auch, wobei er den ersten Vers noch mit Jehova beginnend in Erinnerung hatte. Doch in der Übersetzung, die Eva Eugen angegeben hatte, klang alles ganz anders. Dem Chorleiter, ein Psalmlied von David: Jahwe, du hast mich erforscht und erkannt. In diesem ersten Vers in ihrer Übersetzung wurde das sogenannte Tetragrammaton, also die vier Konsonanten JHWH, mit Jahwe wiedergegeben. Bei vielen anderen Übersetzungen wird es mit Herr oder mit großen Buchstaben Herr übersetzt. Naja, dachte sich Giebel, Hauptsache nicht Jehova, was sich ja nachweislich als Übersetzungsfehler des katholischen Mönchs Raimundo Martini herausgestellt hatte. Die nächsten Verse 2 bis 12 ärgerten ihn aber doch, denn die fühlten sich für ihn an wie totale Überwachung. Und das sagte er Eva auch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Du kennst meine Gedanken von fern. Ob ich ruhe oder gehe, du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Noch ehe das Wort auf meine Zunge kommt, hast du es schon gehört, Jahwe. Von allen Seiten umschließt du mich. Ich bin ganz in deiner Hand. Das ist zu wunderbar für mich, es zu begreifen, zu hoch, dass ich es verstehe. Wohin sollte ich gehen, um dir zu entkommen? Wohin fliehen, dass du mich nicht siehst? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Legte ich mich für den Toten, da wärst du auch. Nehme ich die Flügel des Morgenrots und ließe mich nieder am Ende des Meeres, auch dort würdest du mich führen und deine Hand hielte mich fest. Und dann geht es weiter, worauf sie antwortete, diesen David schien das aber nicht im geringsten zu stören. Eher im Gegenteil, da in Nummer 5 sagte er, ich bin ganz sicher in deiner Hand. Und in Nummer 6 findet er das sogar wunderbar. Eva, erinnerte er sie, ich habe dir schon ein paar Mal gesagt, das heißt nicht Nummer, sondern Vers 5 oder Vers 6. Weiß ich doch, gab sie zurück, aber mir klingt das so komisch, denn unter Versen stelle ich mir ein Gedicht vor und keine normalen Sätze. Ich sag halt lieber Nummer, so und so. Na gut, gab er nach, dann bleiben wir halt bei den Nummern. Die längste Zeit gab es ja in den Bibeln sowieso nur Kapitel. Die längste Zeit gab es ja in den Bibeln sowieso weder Kapitel, die wurden erst um 1200 von einem englischen Erzbischof eingeführt, noch nummerierte Verse. Die wurden erst Mitte des 16. Jahrhunderts von einem Buchdrucker in der Schweiz eingeführt. Und bis sich ein einheitliches System weltweit etabliert hatte, ist dann noch einmal ordentlich Zeit ins Land gegangen. Ja, du sagtest, dass sich dieser David über diese totale Kontrolle gefreut und sie auch noch gut gefunden hat, Nummer 5 und 6. Dann kann ich nur sagen, ein komischer Vogel. Mir würde das einen dauernden Angstschweiß auf meine Stirn treiben. Eva erwiderte, bei mir käme es darauf an, wer meine Gedanken lesen könnte, ob ich ein Gefühl der Angst oder der Geborgenheit finden würde, wie dieser komische Vogel eben. Scheinbar hat er seinen Gott geliebt und deshalb ein tiefes Vertrauen zu ihm gehabt. Bei dir zum Beispiel oder beim Vater würde ich vielleicht schon zur Meise oder zur Amsel werden. Dabei blickte sie ihn zum ersten Mal etwas länger als sonst in die Augen, was ihn außer einem Danke ziemlich sprachlos machte. Genau. Also die Eva würde, wenn sie jemand kennt und liebt, dann würde es auch zum komischen Vogel werden, entweder zur Meise oder zur Amsel. Genau. Dann geht's weiter. Also die Verse, die beiden jetzt nicht besprochen haben, stellen uns vor die gleiche Frage. Bedrohlich oder tröstend? Und dann kommt die Verse 7 bis 12. Wohin kann ich gehen, um dir zu entkommen? Wohin fliehen, dass du mich nicht siehst? Steige ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Lege ich mich zu den Toten, da bist du auch. Nehme ich Flügel des Morgenrots und lasse ich mich nieder am Ende des Meeres, auch dort wirst du mich führen und deine Hand wird mich fassen. Sage ich, die Finsternis soll nach mir schnappen, das Licht um mich werde Nacht. Auch Finsternis ist nicht finster vor dir und die Nacht leuchtet bei dir wie der Tag, die Finsternis wie das Licht. Und da gibt es einen ehemaligen amerikanischen Astronauten von Apollo 15, der war auf dem Mond. Also weiter entfernt geht's nicht, ne? Und der hat in einem Zeugnis davon berichtet, dass er sogar auf dem Mond eine Gebetserhörung hatte. Und es ist für uns die Frage, wenn wir auch das so lesen, wir können nirgends sein, wo Gott nicht da ist. Und da ist es bei uns dann so, haben wir deswegen Angst, dass man nirgends sicher ist vor Gott, oder ist es eher tröstend? Also ich würde sagen, als Christ ist es sowas von tröstend, dass wir, auch wenn wir am Mond wären, unser Gott uns beschützen würde. Genau. Dann geht es hier weiter, dann genau, dann brachte sie das Gespräch wieder auf den Psalm, in dem sie sagte, jetzt kommen die Nummern, die für unser Buch sehr interessant sind, die Nummer 13 bis 16. Denn du selbst hast mein Inneres gebildet, mich zusammengefügt im Leib meiner Mutter. Ich preise dich, dass ich so wunderbar und staunenswert erschaffen bin. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Nie war ich unsichtbar für dich, als ich unbemerkt Gestalt annahm. In irdischer Tiefe kunstvoll zusammengefügt. Du sahst mich schon, als ich ein einziger Knäuel in meiner winzig kleinen Zelle war. Und bevor mein erster Tag begann, stand mein Leben längst in deinem Buch. Also das sind also Verse, die in dem Bezug zu dem Paragraph 218 sowas von wichtig sind. Gott sieht uns schon, bevor wir überhaupt geboren sind. Und ich habe, wie das Buch da geschrieben habe, wahnsinnig viel gelernt. Und zwar sehe ich jetzt die Frauen mit ganz, ganz anderen Augen. Jede Frau ist ein super, super Kunstwerk von Gott. Und was da im Leib von einer Frau entsteht, ein neuer Mensch, ist noch gewaltiger. Und also ich kann da nur staunen. Also es ist so gewaltig. Und deswegen geht es dann hier weiter, dass die furchtbar Angst bekommen, die beiden. Weil sie sich vorstellen, wie heißt es hier, genau. Wenn das stimmt, was hier steht, ist Gott selbst am Wirken, wenn ein Mensch entsteht. Oh, schloss Eva daraus. Das bedeutet doch, wenn man es genau nimmt, dass dieser Gott da irgendwie am Bauen ist und die Frauen, beziehungsweise die Ärzte, die abtreiben, machen es ihm kaputt. Kann mir kaum vorstellen, dass er das lustig findet. Und in diesen Gedankengang hinein fiel ihr eine sehr eindrückliche Geschichte aus ihrer Kindheit ein. Das erinnert mich an eine Geschichte aus meiner Kindheit, begann Eva also zu erzählen. Da war ich dabei, ein wunderschönes Bild für den Vater zu malen. Was für ein Kind, ich war damals vielleicht 7 Jahre alt, schön ist. Aber ich hatte mir so eine große Mühe gegeben. Und als ich fast fertig war, kam so ein Junge, ein Jahr jünger als ich glaube, er hieß Alois, und machte mit einem dicken schwarzen Filzstift Krixi-Kraxi drauf, quer über mein Bild, und hat mich blöd angegrinst. Mei, habe ich den verdroschen. Ich habe erst aufgehört, auf ihn einzuprügeln, als er anfing zu weinen und die anderen Kinder mich deshalb heruntergezogen hatten. Sonst hätte ich vielleicht noch weitergemacht. Wenn er nur ein Jahr jünger war, hat er sich da nicht gewehrt, wollte Giebel wissen. Aber dafür war ich viel zu wütend. Und dieser Zorn hat mir so eine Kraft verliehen, wenn er sich auch noch gewehrt hätte, dann hätte das meine Wut nur noch größer gemacht. Wenn ich mir dieses Bild vor Augen halte, Eva, wie du da reagiert hast, und wenn ich mir dann vergegenwärtige, wer Gott nach dem, wie ihn die Bibel beschreibt, ist, da möchte ich bestimmt nicht in der Haut derer stecken, die für eine Abtreibung verantwortlich sind. Und da meine ich wirklich auch allesamt, die da verantwortlich sind. Da wird es mit einer Tracht Prügel nicht getan sein. Ich denke, was mit so einem passiert, das wünscht man sich nicht einmal für seinen schlimmsten Feind, pflichtete ihm Eva bei und sah dabei ganz bestürzt rein. Können wir vielleicht morgen an diesem Kapitel weitermachen, Walter? Fragte sie. Als er ihr kalkweißes Gesicht wahrnahm und ihre Augen, die feuchter schienen als dem Raumklima angemessen, zögerte er keine Sekunde zuzustimmen. Was ihm aber auch selbst entgegenkam, da ihm diese Vorstellung auch nicht unberührt gelassen hatte. Also sagte er laut: Eugen, Schreibprogramm beenden und speichern. Nach einer kurzen Weile kam aber vom Computer die Antwort: Es ist heute noch kein Text zum Speichern vorhanden. Soll ich trotzdem beenden? Ja, Eugen, sagte er. Und dann zu Eva: Seine Information bekommt er halt am Morgen. Aber da sehen wir, wie, wie die Menschen, wenn sie sich das richtig vor Augen halten, wie Gott es sieht mit der Abtreibung, dass da wirklich, ja, kann man Angst bekommen. Ne? Genau. Aber jetzt für uns wieder, wir wissen, Vers 13 bis 16, dass wir selbst im Inneren von unserer Mutter gebildet worden sind und dass es Gott gemacht hat. Und dass wir wirklich deswegen so gewollt sind. Genau wir sind gewollt. Nicht irgendeine andere Zelle, sondern genau wir sind von Gott gewollt. Und die gute Eva war erschrocken bei dem Gedanken. Und bei uns Christen ist uns das auch bewusst, dass wir da auch noch erschrecken, wenn wir, oder haben wir uns schon dran gewöhnt, jedes Jahr in Deutschland 100.000 abgetriebene Babys. Und genau. Okay, kommt zum Schluss. In Sprüche 24, 11 und 12, da werden wir Christen aufgefordert, was zu tun. Da heißt es, rettet die, die man zum Tode hinschleppt und die zur Hinrichtung wanken, oh, halte sie zurück. Wenn du sagst, wir haben nichts davon gewusst, dann sollst du wissen, der, der dir ins Herz sieht, weiß Bescheid. Der auf dich achtet, hat dich durchschaut. Das lernen wir aus dem Psalm 139. Jesus sieht uns ins Herz. Und er möchte, dass wir retten, so wie er der große, große Retter ist. Er ist Mensch geworden, um für alle Schulden zu sterben, um die Menschen zu retten. Und wir sind seine Kinder und sind dann auch kleine Retter. Und wir können also nicht nur, es geht nicht nur um die ungeborenen Kinder, die wir retten. Es geht um Menschen, die verloren gehen für alle Ewigkeit, wenn sie Jesus nicht angenommen haben. Also das Evangelium verkündigen in der verschiedensten Art und Formen. Das ist unser Auftrag. Und einen wichtigeren Auftrag haben wir gar nicht. Und genau. Das Verlorensein, das ist ja so ein Begriff, wo man sich vielleicht nicht so vorstellen kann. Aber wenn wir es wissen, dass Jesus die Liebe in Person ist, oder Gott ist die Liebe, und man stellt sich eine Ewigkeit vor, ohne jeden Funken von Liebe. Die ganze Ewigkeit. Ohne Hoffnung. Keine Liebe. Das ist schon die Hölle. Und dann Freude, auch eine Frucht des Geistes. Kein Funken von Freude. Friede. Kein Funken von Friede. Und wir sind aufgefordert, da dagegen zu kämpfen. Zu kämpfen für Menschen, dass sie Jesus finden.